ARD. 10 Jahre, wir schaffen das. Warum viele ehrenamtliche Helfer aufgegeben haben.
Zwangsverhütung, warum die dänische Regierung um Entschuldigung bittet.
Und kleine Revolution, Frauen in Männerteams im Fußball.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Tag. Magda und Uli sind da und schicken euch heute am 29. August am Freitag ins Wochenende.
Mensch, ey, jetzt ist der August auch schon wieder fast rum. Verrückt. Apropos Kinder, wie die Zeit vergeht. Am Sonntag ist es 10 Jahre her, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin diesen kurzen, aber legendären Satz gesagt hat: Wir schaffen das.
Drei Worte, die sie bis heute nicht mehr los wird. Ihre Anhänger und ihre Kritiker, die kramen diese Worte immer wieder raus. Und wir spulen mal kurz zurück und schauen uns nochmal an, was seitdem eigentlich passiert ist.
Genau, kurze Rückblende. Damals sind ja in wenigen Monaten Hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Die meisten aus Kriegsgebieten wie Syrien. Und Merkel hatte sich dagegen entschieden, die Grenzen zu schließen. Willkommenskultur war das Stichwort der Stunde. Und das ganze Land hat sich ja von einer ungeahnten Seite gezeigt. Offen, hilfsbereit und empathisch.
Ja, dieser Flüchtlingssommer und die Jahre danach haben Deutschland verändert. Und zwar bis heute nachhaltig. Erstmal gab es eine große Welle der Solidarität. Aber gleichzeitig hat die Zuwanderung auch die gesellschaftliche Spaltung verstärkt. Die Asylpolitik ist zum zentralen Thema in der Politik geworden, hat auch den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen befeuert, allen voran der AfD. Also bis heute hat das Nachwirkungen.
Und Merkel hat ihren Ausspruch von damals in einer Doku von Ingo Zamperoni so erklärt.
Als ich "Wir schaffen das" gesagt habe, war mir einfach klar, es ist eine große Aufgabe. Und ich habe ja nicht gesagt, ich schaffe das, sondern wir schaffen das, weil ich auch auf die Menschen im Lande gehofft habe.
Dieses Thema hat wahnsinnig viele Aspekte. Wir wollen heute mal auf einen gucken, und zwar auf die Menschen, die so viel geholfen haben und auch gesellschaftlich richtig viel geleistet haben, nämlich die Ehrenamtler. Die sind damals ganz schnell eingesprungen, als es kaum staatliche Hilfen und Strukturen gab. Und an diesen Leuten wird deutlich, wie sich der Blick auf das Thema verändert hat.
Als Merkel "Wir schaffen das" gesagt hat, war in Berlin ja totales Chaos am Lageso in Moabit, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo sich die Menschen registrieren sollten. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wirklich Tausende über Wochen Tag und Nacht verbracht. Und da hat zum Beispiel der Verein Moabit Hilft krasse Arbeit geleistet. Die haben blitzschnell Essensspenden, Kleidung bis hin zu Schlafplätzen mit Ehrenamtlichen organisiert. Und heute sagt eine der Gründerinnen des Vereins, Diana Henninges, dass aber leider diese wertvollen Erfahrungen und auch das praktische Wissen der Helfer heute kaum abgefragt werden, siehe Ukraine-Krieg. Henninges sagt, wir als Zivilgesellschaft wurden nie auf Augenhöhe behandelt, immer nur als Helfer in der Not benutzt.
Tja, dabei ist es ja eigentlich so, dass Ehrenamtliche gegenüber staatlichen Stellen immer einen sehr entscheidenden Vorteil haben, nämlich, dass sie viel schneller sind als das Amt. Und das bewährt sich dann vor allen Dingen in Krisenzeiten. Da reicht ja oft irgendwie schon ein Social-Media-Aufruf und dann werden Brötchen organisiert, geschmiert, Schlafplätze werden klargemacht. Ja. Das geht alles sehr, sehr schnell mit Ehrenamtlern.
Ja, absolut. Ein weiteres gutes Beispiel kommt auch aus Passau in Bayern. Da hat sich damals ziemlich schnell Perdita Wingerter mit ihrem Verein um die ankommenden Menschen gekümmert.
Mein Mann und ich haben halt einfach alle Thermoskannen, die wir finden konnten, mit Tee gefüllt und mit Zucker und sind runter und haben zuerst geholfen. Am Anfang waren wirklich nur wir und das Bayerische Rote Kreuz da.
Unter anderem hat sie sich auch um Sprachpatenschaften gekümmert. Also freiwillige Helferinnen und Helfer ihres Vereins, die in der Schule dann Kindern geholfen haben, so schnell wie möglich Deutsch zu verstehen. Und damals, also 2015, war das auch überhaupt gar kein Problem, sagt sie.
Dann klingelte hier 2 Wochen lang das Telefon und wir hatten 20, 30 Leute, die das machen wollten. Jetzt müssen wir auf allen Kanälen kommunizieren. Wir müssen unglaublich viel, also Sie können sich nicht vorstellen, was wir alles machen, um an Ehrenamtliche ranzukommen. Und dann kriegen wir mit Ach und Krach 5 zusammen.
Ja, 5 versus über 20. Also Passau ist da beispielhaft, glaube ich, für viele andere Städte. Es verschwinden die Organisationen und Initiativen, die eben schnelle Hilfe oder auch Begegnungsangebote für Geflüchtete anbieten.
Und die Helferin kann auch den Kipppunkt dieser Hilfsbereitschaft benennen. Ganz konkret, nämlich die Kölner Silvesternacht von 2015 auf 2016. Ihr erinnert euch, damals wurden rund um den Hauptbahnhof in Köln mehr als 600 Frauen Opfer von sexueller Gewalt. Und die Täter waren meistens junge Männer nordafrikanischer Herkunft. Viele davon auch Geflüchtete. Und die Helferin aus Passau sagt, danach hat das Engagement stark nachgelassen.
Und ähnliche Erfahrungen hat man auch in München gemacht. Die Stadt war im Sommer 2015 Dreh- und Angelpunkt für Geflüchtete, die über Balkanländer nach Deutschland gekommen sind. Und damals hat sich der Verein Münchner Freiwillige gegründet. Und der resümiert heute: Spontanhilfe ist ein Phänomen, das entsteht, wenn Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, jetzt müssen sie den Staat kurz mal unterstützen. Und dafür stellen sie Familie und Freunde zurück. Und das halte dann ein paar Monate und dann würden die Helfer eben wieder in ihr normales Leben zurückkehren.
Tja, so läuft das meistens. Mhm. Der Blick auf die vielen Ehrenamtlichen ist aber, wie gesagt, auch nur ein Aspekt zu diesem sehr kontroversen Thema. Und am Montag gucken dann Tanja und Philipp nochmal aus einem anderen Blickwinkel da drauf.
Und wenn ihr das Thema vertiefen wollt, haben wir noch eine Hörempfehlung. Migration, der Rechtsruck und die Gräben zwischen uns. Das ist das Thema des neuen Podcasts Nicht mehr mein Land. Darin will Host Ali Gutsfeld herausfinden, was in den letzten 10 Jahren falsch gelaufen ist und was wir dagegen tun können. Den Link dazu findet ihr natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Und wir kommen zu einem ganz anderen, aber auch aufwühlenden Thema. Und das ist harter Tobak, denn es geht um koloniale Gewalt, um ein dunkles Kapitel in Dänemarks Vergangenheit. In den 1960er und 70er Jahren wurden tausenden grönländischen Frauen ohne ihre Zustimmung und ohne ihr Wissen sogar Spiralen zur Verhütung eingesetzt, um das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren.
Ja, eine dieser betroffenen Frauen ist Elisa Christiansen. Sie ist heute 63 und hat im dänischen Fernsehen darüber gesprochen, was ihr als Teenager damals angetan wurde.
Wir kamen zum Arzt. Ich musste mich ausziehen und mich auf diesen riesigen gynäkologischen Stuhl setzen. Und dann steckte er etwas sehr, sehr Kaltes in mich hinein. Mit einem Instrument setzte er mir eine Spirale für Erwachsene ein. Dabei war ich erst 13. Es tat furchtbar weh.
Ja, kaum zu fassen. Viele der Frauen sind in Folge unfruchtbar geworden, haben gesundheitliche Probleme bekommen und leiden auch bis heute unter schweren psychischen Folgen.
Der Hintergrund ist, Grönland war ja bis 1953 dänische Kolonie und ist erst seit 2009 politisch weitestgehend autonom, gehört aber auch heute noch weiterhin zum dänischen Königreich und ist auch heute noch stark finanziell abhängig von Dänemark.
Und jetzt hat sich die dänische Regierung, also Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, für diese schlimme Prozedur, für dieses Vorgehen entschuldigt von damals. Dieses dunkle Kapitel der Dänen hat auch erst 2022 durch eine Recherche des dänischen Radios so große Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt kommen immer mehr Frauen, gehen damit an die Öffentlichkeit und erzählen ihre Geschichte.
Man geht von mindestens 4.500 Mädchen und Frauen aus, denen vor allem in den 60er und 70er Jahren ungefragt so eine Spirale eingesetzt worden ist. Durch diese Zwangsverhütung wollte der dänische Staat damals verhindern, dass die grönländische Bevölkerung zu schnell wächst, weil zu viele Menschen bedeuten zu viele Kosten. Das war damals die ganz einfache Rechnung.
Und die betroffenen Grönländerinnen sind immer noch dabei, dieses kollektive Trauma aufzuarbeiten und an die Öffentlichkeit zu tragen. Und dieser sogenannte Spiralenskandal, beziehungsweise jetzt auch die aktuelle Entschuldigung der Ministerpräsidentin, kommt in einer Zeit, in der Dänemark und Grönland noch ein ganz anderes Thema miteinander haben.
Ja, nämlich das mit US-Präsident Donald Trump, der angekündigt hat, dass er Grönland übernehmen will. Und seitdem sind die Rufe nach Unabhängigkeit in Grönland noch viel lauter geworden, weil sie jetzt nicht nur sich von Dänemark weiter abkoppeln wollen, sondern auch von den USA und da Gefahr wittern.
Ja, also sie wollen mehr Autonomie von Dänemark erreichen und nutzen da sozusagen die Gunst der Stunde. Dieser Skandal um die Spiralen ist also, man kann sagen, ja, noch eine weitere brisante Zutat in einer schon eher angespannten politischen Gemengelage dort.
Unsere Kurznachrichten.
Dass Russland seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine auch in Deutschland mehr spioniert, das ist ja bekannt, aber offenbar werden auch Militärtransporte mit Waffenlieferungen in die Ukraine systematisch überwacht, vor allem im Osten Deutschlands, und zwar mit Drohnen. Das berichten die New York Times und die Wirtschaftswoche und beziehen sich auf Infos von Nachrichtendiensten. Der Bundesverteidigungsminister Pistorius, der hat sich davon wenig überrascht gezeigt und spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel.
Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Iran und hat auch alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Es besteht die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Der Hintergrund ist, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Atomstreit mit dem Iran beschlossen haben, wieder Sanktionen zu verhängen.
Und in Düsseldorf beginnt heute der Caravan-Salon. Das ist ja die weltgrößte Messe für Camping und Caravaning. Und es ist wohl so, während Campingplätze in Deutschland weiter Rekordzahlen verzeichnen, schwächelt der Fahrzeugmarkt. 2024 sind gut 16% weniger Wohnmobile und Caravans verkauft worden als noch im Jahr davor. Und das liegt wohl daran, dass es nach dem Boom zur Corona-Zeit jetzt ein Überangebot auf dem Markt gibt. So, und jetzt reden wir mal über Amateurfußball. Magda, yay, das ist mein Ding, wie du weißt.
Ich weiß.
Ja, du weißt, ich bin ja auch einer von diesen Assis, die am Wochenende ihr Herz auf den Platz lassen. Mhm. Mit allem, was dazugehört. 4 Zuschauer ungefähr, bei Nieselregen manchmal, Schiri anpöbeln. Natürlich am Ende auf Bier und Bratwurst, um dann den Schmerz, den der Körper erträgt, irgendwie ein bisschen einfacher zu machen. Ein bisschen
natürlich
weniger zu machen.
Man muss aber dazu sagen, du hast ja eine Fußballverletzung und kannst gerade gar nicht spielen.
Nee, genau. Dauert auch noch ein bisschen. Ich mache fleißig Reha und unterstütze dann, solange die Mannschaft vom Spielfeld ran, mehr bleibt mir gerade nicht übrig. Mhm. Aber ich habe ja das Setting des Amateurfußballs. Trotzdem, darum geht's ja. Und dazu gehören natürlich auch die manchmal legendären Kabinenansprachen von Trainern.
Ich glaube, wenn ich jetzt eine Statistik raushole, die Spielerin, die am häufigsten beim Training war, die sich für euch immer hingehalten hat, die bei jedem Spiel mitgefahren ist auswärts, auch wenn sie wusste, sie darf nicht spielen. Und das hat sie immer sehr gebrochen. Jetzt haben wir es dieses Jahr endlich geschafft. Nee, der darf jetzt offiziell. Komm, Männer, los!
So, und wer ganz genau hingehört hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass dieser Trainer am Ende Männer schreit, auf geht's Männer, aber vorher von Nele spricht, also einer Spielerin.
Genau, weil in Sachsen gab es in dieser Sommerpause, die ja gerade vorbei ist, eine kleine Revolution im Amateurfußball. Die Regeln sind nämlich geändert worden. Da darf jetzt auch eine Frau in einem Herrenteam mitspielen. Der DFB hat das ein paar Jahre getestet und dann den Regionalverbänden erlaubt, Frauen einzusetzen. Und in Sachsen ist es seit diesem Sommer dann auch offiziell erlaubt.
Und diese Frau heißt Nele Walter, über die der Trainer da gerade eben gesprochen hat. Sie ist 22, Torhüterin und spielt jetzt bei den Herren beim SV Großbadau in der Nähe von Grimma.
Es macht wirklich Spaß, aber du musst erstmal reinkommen, wenn du jetzt 4 Jahre lang das nicht mehr gewohnt bist. Es ist dann schon nochmal wieder eine Umstellung. Klar, ich habe Freitag ab und zu mal die alten Herren gehabt. Es ist dann aber doch ein deutlicher Unterschied.
Es ist nämlich so, dass seit 4 Jahren der Kreisligist Großbadau versucht, Nele in die Mannschaft zu integrieren. Aber sie durfte eben nie bei Punktspielen ran. Das war ja laut Reglement verboten. Deshalb ist sie nur bei Testspielen oder zum Beispiel bei einem Hallenturnier mal ins Tor gegangen. Auch wenn das tatsächlich teuer für den Verein geworden ist. Über die Jahre sind da 1.500 € an Strafen angefallen, weil der Verein Nele aufgestellt hat und das war ja gegen die Regeln.
Nele hat in der Jugend beim FC Magdeburg gespielt, bis in die B-Junioren-Bundesliga. Also sie ist eine richtig gute Torhüterin und darf jetzt endlich wieder ihre Qualitäten einsetzen und zwar ganz offiziell auch ohne Strafen, weil bringt ja nichts, wenn du eine richtig gute Keeperin bist, aber deine Mannschaft profitiert davon nicht, weil du nicht ran darfst.
Ja, Stand jetzt gibt es auch wohl noch eine weitere Frau im sächsischen Männerfußball in Pirna und ja, vielleicht wird es ja noch mehr durch diese Regeländerung. Also Nele fände das auf jeden Fall gut.
Man sieht es ja von Jahr zu Jahr immer mehr, dass mehr Mannschaften zurückgezogen werden, weil die nicht voll wären. Es werden jetzt hier nicht 100 Vereine jetzt jemanden dazugewinnen, aber es ist eine Möglichkeit, um die Mannschaften auch ein bisschen aufzufüllen.
Es gibt auch einen Fernsehbeitrag der Kollegen vom MDR über Nele und da sieht man ganz schön, dass es nach dem Spiel eigentlich immer und überall gleich abläuft, egal ob bei mir in Gladbach oder im Osten, bei Grimma oder in Pirna. Im Amateurfußball ist es überall gleich, egal ob Männer oder Frauen. Man zieht die Stutzen runter, Skimannschoner raus, Fußballschuhe aus, setzt sich hin und dann wird gemeinschaftlich analysiert mit einem Bierchen in der Hand und das Ganze natürlich, bevor man unter die Dusche hüpft.
Aber die haben dann da noch 2 Duschen, denke ich mir, oder?
Ich gehe davon aus. So weit dürfte es dann doch noch nicht gekommen sein.
Nee, ne? Wir haben übrigens kurz überlegt, Uli und ich, ob wir vielleicht noch ein Gewerbe als Wedding Planner anmelden sollten, weil uns haben so viele tolle Infos und Geschichten gestern noch erreicht. Wir haben ja euch ja nach den Kosten für eure Hochzeiten gefragt. Wir hatten gestern kurz drüber gesprochen, dass Paare in Deutschland im Schnitt 15.600 € für ihren schönsten Tag im Leben einplanen.
Und zum Beispiel hat uns Lisa per WhatsApp geschrieben, mein Mann und ich haben vor 6 Jahren geheiratet, standesamtlich mit 20 Gästen und dabei ca. 1.000 € ausgegeben. Es waren nur Familie sowie die engsten Freunde eingeladen und im Nachhinein war uns selbst das zu viel.
Ganz anders Roswitha, sie hat ihren Mann vor fast 3 Jahren mittelalterlich im Wikinger-Stil geheiratet. Sie hat uns auch fantastische Fotos davon geschickt. Vielen Dank, Roswitha.
Wir hatten eine Liveband, wir hatten ein Baden, ein Gaukler, dann mit Buffet, allem drum und dran, waren wir dann am Ende bei 24.000 €.
Und das haben die Geschenke der Gäste natürlich auch nicht wieder rausgerissen. Das hat Roswitha auch noch erzählt.
Alina hat auch kommentiert bei Spotify, sie wird 20.000 Euro ausgeben. Also es ist alles möglich bei einer Hochzeit. Danke für eure vielen Rückmeldungen. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Aber es ist doch für die Liebe. Da lohnt es sich doch. So, ich muss jetzt noch schnell gleich meine Schlüppe einpacken, weil ich ja gleich nach Osnabrück fahre. Ja. Da sind wir Samstag und Sonntag auf dem Tag der Niedersachsen in der NDR-Erlebniswelt. Also kommt mal gerne vorbei, dann können wir ein bisschen quatschen. Julia, Moritz und ich sind da und wir freuen uns sehr. Macht's gut.
Ganz
bis bald.
Viel Spaß.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.